Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. In einer Welt, in der technologische Innovationen das Potenzial haben, echte Veränderungen zu bewirken, setzt sich AXO leidenschaftlich dafür ein, digitale Herausforderungen anzugehen und nachhaltige Projekte mit ihrem Know-how zu unterstützen. Stefan, Colin und Hannah sind Teil dieses engagierten Teams und teilen eine gemeinsame Vision, mit ihrer Expertise und ihrer Technologie die Welt ein Stück besser zu machen. AXO ist bekannt für die Entwicklung komplexer und maßgeschneiderter Softwaresysteme. Darunter ein kritisches System für die Deutsche Stiftung Organtransplantation, das die Organisation von Organspenden in Deutschland revolutioniert hat. Diese Software koordiniert nicht nur den Ablauf der Organverteilung, sondern sichert auch lebenswichtige Entscheidungen und Daten. Im heutigen Interview werden wir darüber mehr erfahren, aber auch, wie AXO Menschenleben durch Technologie unterstützt und welche Rolle ihre Arbeit für eine nachhaltigere Zukunft spielt. Die heutige Podcast-Episode ist eine Dauerwerbesendung von AXO. Stefan, du bist Principal, Colin, du bist Software-Ingenieur und Hannah, du bist Software-Ingenieurin bei der AXO. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, über die transformative Arbeit der AXO mit mir zu sprechen. Was macht eure Firma? Wo sitzt ihr? Wie viele seid ihr? Ja, was könnt ihr so kurz über die AXO erzählen?
Ja, vielen Dank, liebe Birte. Mein Name ist Stefan Jakobs, ich bin von der AXO, bin seit 12 Jahren hier unterwegs. Wir haben jetzt gerade den 14-jährigen Geburtstag gefeiert, genau in dieser Woche. Und wir machen im Prinzip IT-Beratung. Wir sind ein IT-Dienstleister und unsere Expertise ist digitale Transformation. Das heißt, wir unterstützen Kunden, Unternehmen dabei, ihre Software zu digitalisieren, zu modernisieren und entwickeln aber auch individuelle Software neu auf Wunsch.
Mhm. Ja, vielleicht kann Hannah das ja mal beantworten. Wo sitzt ihr denn eigentlich überall?
Unser Hauptstandort ist in Darmstadt. Wir haben aber noch Standorte in München, in Frankfurt, in Köln und seit ein paar Jahren auch in Südafrika, in Kapstadt.
Mhm. Toll. Colin, vielleicht kannst du da mal erzählen, wie viele ihr so seid. Weißt du, wie viele Mitarbeiter ihr bei der AXO habt?
Mittlerweile sind wir so um die 300 Mitarbeitende. Also als ich angefangen habe, vor 2 Jahren ungefähr, da waren wir noch 250. Also unser Team wächst und wir freuen uns über neue Gesichter.
Ja, darauf werden wir gleich auf jeden Fall nochmal eingehen. Für euch ist es ja auch total wichtig, die Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern bzw. in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich so stark wachsen, nehme ich an, unter anderem. Und weil ihr wahrscheinlich viele Aufträge habt. Warum ist denn AXO ein Weltverbesserer? Was bedeutet euch Nachhaltigkeit und soziales Engagement?
Das ist eine super Frage. Wir haben schon immer den Bedarf gehabt, mit dem, was wir tun, einen Sinn zu finden oder Sachen besser zu machen. Unser Geschäftsführer Jürgen Artmann, einer unserer beiden Gründer, hat damals auch ein Ikigai dafür angelegt. Ikigai ist so eine japanische Lehre, die sagt, dass, wofür es sich zu leben lohnt. Und da geht es so ein bisschen um den Sweet Spot, den man haben möchte als Mitarbeitender. Also das ist natürlich kein Geheimnis. Mitarbeitende wollen nicht nur irgendwie gerade heutzutage für ihr Geld arbeiten, sondern sie wollen auch was tun, was sie erfüllt, wo sie zufrieden nach Hause gehen. Und dieses Ikigai ist so ein, ja, man könnte sagen, Venn-Diagramm aus verschiedenen Aspekten. Was kannst du gut? Womit verdienst du dein Geld? Aber was macht dich auch am Ende glücklich? Und worin kannst du auch einen Mehrwert liefern? Und diese Mitte ist so ein bisschen der Sweet Spot und den möchten wir natürlich auch erreichen. Und dafür haben wir uns jetzt das Geschäftsziel gesetzt. Wir nennen es Software für eine bessere Welt, dass wir mit Software die Welt ein Stück besser machen wollen. Das ist ganz schwierig insofern, weil wir natürlich keinen Mehrwert schaffen, in dem Sinne, dass wir selber die Welt verbessern, sondern wir schaffen die Mittel, um damit andere Firmen und Unternehmen zu enablen, könnte man jetzt sagen, mit dem Anglizismus, die Welt zu verbessern. Und darin sehen natürlich auch unsere Mitarbeitenden dann einen Mehrwert und einen Sinn.
Nun habe ich ja eben als Beispiel schon eure Software für die Deutsche Stiftung Organtransplantation genannt. Vielleicht könnt ihr noch ein paar weitere Beispiele nennen oder Projekte, die ihr halt so schon angestoßen habt, für die ihr schon Arbeit geleistet habt, die halt gut für die Menschheit sind.
Wir haben dann eine ganze Reihe an Projekten. Ich beispielsweise habe am Anfang meiner Karriere bei AXO schon für den Deutschen Wetterdienst gearbeitet, den DWD. Da haben wir jetzt vor kurzem ein Projekt verabschiedet. Das nennt sich Notfallausbreitungsrechnung. Da geht es um die Berechnung von Trajektorien. Das sind Spuren von Elementen, Gasen, also Dingen in der Luft. Ich bin kein Meteorologe, deswegen versuche ich das mit meinen Worten so gut wie es geht zu erklären. Und es geht dabei darum, Katastrophenszenarien zu prognostizieren. Also der DWD hat eine ganze Menge an Wetterdaten und für den Fall, dass zum Beispiel jetzt eine Katastrophe ausbricht, dann können wir mit der Software Hochrechnungen machen in Live-Zeit, wo sich bestimmte Gase hin ausbreiten, um zum Beispiel Evakuierungen anzustoßen oder Risikoprognosen zu fahren. Das ist eines der spannenden Projekte. Wir hatten jetzt gerade in der Corona-Zeit einen Erfolg gehabt mit einem Startup namens Mercando. Da ging es um die Impfzeiten. Also es war ja niemand vorbereitet darauf, dass diese Impfungen kommen, dass diese Pandemie kommt. Und viele Unternehmen, viele Apotheken vor allem, haben auch damit Schwierigkeiten gehabt, auf diesen Andrang an Impfungen zu reagieren. Und wir haben mit der Firma Mercando, ein Startup, das sich zu dieser Zeit gegründet hat, dann den Impfprozess digitalisiert, also dieser ganze Bürokram, der dafür nötig ist, um eine Impfung durchzuführen, haben wir dann gemeinsam von 45 auf 3 Minuten reduziert. Das heißt, damit kann man einfach dann in Masse impfen, ohne ewig lang Schlange zu stehen, ohne Bürokratiewahn zu haben. Und das hilft natürlich auch den Apotheken und den Mitarbeitenden, schneller zu impfen und das besser durchzukriegen. Das sind super Erfolge. Mhm.
Auf jeden Fall. Hanna, was ist denn so dein Lieblingsprojekt bei der AXO? Hast du da auch irgendwas, was du gerne hier nennen und vertreten möchtest?
Mein Lieblingsprojekt bei der AXO ist wahrscheinlich meine Masterarbeit. Die habe ich vor einem Jahr ziemlich genau geschrieben, bis zum Sommer 2023. Und da habe ich ein VR-Spiel, also Virtual Reality-Spiel mit dem Ziel, Diversity zu vermitteln, entwickelt und geguckt, wie kann man vielleicht solche Themen oder nachhaltige Themen anders rüberbringen, anders umsetzen.
Okay, Colin, dann würde ich sagen, dann stell du mal dein Lieblingsprojekt vor.
Bei mir ist auch die Masterarbeit, würde ich sagen. Also ich habe mich in meiner Masterarbeit um Green IT gekümmert, um das Messen von der Energieeffizienz von Software. Und die Weiterführung davon ist jetzt bei der Deutschen Bahn, habe ich erreicht, dass wir Green IT-Pilotteam werden. Also das erste Team, was sich auch so ein bisschen in Richtung Green IT kümmert und eben versucht, gewisse Methoden umzusetzen, um Energie einzusparen. Und genau, ja, deswegen, das ist so mein Lieblingsprojekt.
Dazu habe ich natürlich noch mal ein paar Nachfragen. Du sagst das jetzt einfach so Green IT. Ich weiß ja überhaupt nicht, was das ist. Erklär mir das mal. Was beinhaltet das denn? Also gerne jetzt am Beispiel der Deutschen Bahn auch.
Okay, genau, ja. Es ist ein sehr großer Themenkomplex und vielleicht auch schwer, in wenige Worte zu fassen. Ja, zusammengefasst geht es darum, eben in der IT oder durch IT Energieeinsparungen oder CO2-Einsparungen zu bringen. Also nachhaltiges Wirtschaften in der IT und durch IT.
Digitalisierung ist ja eigentlich ein Thema, das in aller Munde ist. Und für euch hat es ja auch eine Riesenbedeutung. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Projekte beschreiben, in denen ihr das umsetzt.
Wir sind zum Beispiel aktuell sehr stark im Bereich der Smart Cities unterwegs. Also wir haben ja gerade gesagt, Daten sind super wichtig und wir arbeiten jetzt mit einigen Städten zusammen, die ersten Prototypen und Datenplattformen zu bauen, um überhaupt Städte digitaler, aber auch nachhaltiger machen zu können. Das ist ein super spannendes Themenfeld. Also wir sind unter anderem mit der Stadt Darmstadt und der Stadt Freiburg, aber auch mit einem Frankfurter Verkehrsbetrieb in der Zusammenarbeit und entwickeln beispielsweise Apps oder Plattformen, die Daten aggregieren. Das muss man aber wissen, wie das überhaupt geht. Es gibt da verschiedene neue Technologien. Eine davon ist das sogenannte LoRaWAN. Das sind ganz hochsensible Sensoren, die über bis zu 15 Kilometer über dieses Protokoll Daten übertragen können. Und viele Städte fangen jetzt an verschiedenen Orten in der Stadt Sensoren zu verbauen, die dann ein riesiges Datennetzwerk bilden können. Und diese Daten können dann natürlich zentral gesammelt werden und über diese Daten können dann Entscheidungen getroffen werden. Also ich kann zum Beispiel so einen Sensor in einen Mülleimer machen und feststellen, wann ist der Mülleimer überfüllt. Und dann zum Beispiel diese Daten anzeigen oder zum Beispiel Apps bauen, die zum Beispiel die Routenplanung machen für Stadtdienste, um zum Beispiel dann in einer, auch vielleicht CO2-effizienten und zeitsparenden Weise all diese Mülleimer oder ähnliche Stationen anzufahren und aufzufüllen. Oder wir können zum Beispiel darüber reden, Verkehr zu optimieren, zum Beispiel Ampeln oder Verkehr auf Straßen zu messen. Da gibt es zum Beispiel Ideen, sogenannte Pförtnerampeln zu entwickeln, zu sagen, okay, es gibt Stoßzeiten, wo in der Stadt zu viele Fahrzeuge sind und dann würde die CO2-Emission zu hoch werden. Also haben wir Ampeln, die quasi in Echtzeit auf den Verkehr reagieren und dann entsprechend immer nur getaktet Autos zulassen, und zwar so viel, dass wir immer noch unterhalb gewisser Grenzwerte sind. Wir sammeln mit den verschiedenen Städten Daten, wir versuchen die aufzubereiten und wir versuchen ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Basis dieser Daten dann sinnvolle Entscheidungen zu treffen, also fundierte Entscheidungen zu treffen und auch dann natürlich auch Bürgerdienste auf höherer Ebene anzubieten. Das heißt, Bürgern und Bürgerinnen solche Daten über die Stadt anzubieten, womit die dann wiederum arbeiten können und coole eigene Projekte stemmen können.
Das hört sich total super an. Also seid ihr mit euren Innovationen, die ihr da gerade entwickelt, sozusagen an der Gestaltung der Stadt der Zukunft beteiligt. Das finde ich toll.
Wir schaffen den Grundstein dafür. Also ganz so hochtrabend würde ich jetzt, glaube ich, nicht formulieren. Wir machen da die Grundlagenarbeit, dass da überhaupt Dinge passieren können im Rahmen der Digitalisierung. Wo wir ein bisschen weiter sind, ist in Südafrika in der Tat, weil wir da das Thema Smart Farming machen. Also wir versuchen da gezielt Bauern zu unterstützen, effizienter zu wirtschaften und auch wettbewerbsfähiger zu werden. Jetzt muss man wissen, Südafrika ist ein Land, wo noch deutlich mehr als in Deutschland alles auf Papier stattfindet. Da gibt es quasi gar keine Digitalisierung und eine sehr große Spanne zwischen Armut und Reichtum. Das heißt, von dem großen Industriebauern bis zu dem, der vielleicht nur ein paar kleine Felder hat, gibt es da auch die ganze Bandbreite. Und die tun sich momentan noch sehr schwer, im Vergleich zum europäischen Markt quasi mitzuhalten oder, sagen wir mal, nach heutigen Standards Landwirtschaft zu betreiben. Und wir arbeiten da gerade mit diversen Bauern unterschiedlicher Größen zusammen und bieten denen auch mit dieser LoRaWAN-Technologie Sensoren an, um zum Beispiel Wasserverbrauch, Bodengehalt, Luftgehalt zu messen auf ihren Farmen, die sie dann in einer App sich entsprechend angucken können. Und dadurch natürlich ihre Bewässerung optimieren können, ihre Bewässerungszeiten, aber auch Wasser sparen können. Das heißt, wir wollen ihnen quasi die Arbeit deutlich erleichtern, aber auch Ressourcen sparen. Und da bauen wir gerade einen Prototypen. Und uns ist dabei vor allem wichtig, dass das ein Produkt ist, das auf den südafrikanischen Markt abzielt. Also zum Vergleich, die Sachen, die wir dort anbieten wollen, kosten einen Bruchteil dessen, was die Technologie hier in Europa kosten würde, und die ist gezielt für diesen Markt gemacht, damit sie dort auch bezahlbar ist und eingesetzt werden kann. Und das heißt, wir entwickeln mit und für diese Bauern diese Software.
Toll. Und beim Thema Organspende ist es ja auch die Digitalisierung, die das Ganze vorantreibt, oder?
Natürlich. Also das ist mein Herzensthema. Ich war über 4 Jahre in diesem Projekt gewesen und hatte mich sofort gemeldet, als ich gehört habe, dass wir ein Thema machen, das Organspende als Gegenstand hat, einfach weil es auch etwas ist, womit ich bisher in meinem Leben wenige Berührungspunkte hatte. Also worum geht es eigentlich? Wir haben mit der DSO, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, ein Softwaresystem geschaffen. Das ist eine Ablösung eines alten Bestandssystems, das viele Jahrzehnte gut gehalten hat, aber irgendwann natürlich an moderne Standards angepasst werden musste. Mit denen haben wir ein System gebaut, das jetzt deutschlandweit alle Organspenden abwickelt, koordiniert und das ganz viele Menschen aktiv nutzen. Also sowohl Koordinatoren der Organspende, Transplantationschirurgen, Ärzte, Labormitarbeitende, aber auch zum Beispiel ein Fahrer eines Organspendetransportes, der zum Beispiel die Zeiten, die ein Organ unterwegs ist, entsprechend nachvollziehen, eingeben muss.
Super, fand ich 3 tolle Beispiele, um das Thema Digitalisierung, was ihr da sehr stark vorantreibt, nochmals darzustellen. Darunter kann ich mir dann jetzt schon was vorstellen.
AXO, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne nochmal auf Hanna zu sprechen kommen, denn du hast eben gesagt, bei deiner Masterarbeit ging es um die Diversity und du bist ja nun auch eine Frau, unverkennbar. Frauen in der IT sind gar nicht so häufig, habe ich immer das Gefühl, wenn ich ITler treffe oder auf ITler-Konferenzen gehe. Deswegen meine Frage an dich, wie wohl fühlst du dich als Frau bei der AXO? Wird es bei der AXO gefördert, dass Frauen da auch verstärkt gefördert werden? Erzähl doch ein bisschen was über dieses Diversity-Thema, was ja auch damit so reinspielt, finde ich.
Genau, AXO hat einen relativ hohen Frauenanteil für die IT. Also wir haben einen Frauenanteil von 25%. was für Deutschland auch sehr hoch ist, weil in Deutschland der Anteil ungefähr bei 18% liegt. Ich kann sagen, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Wir machen auch viel in der Hinsicht. Also zum Beispiel im Herbst war ein Event in Köln, aber das gab es auch an verschiedenen anderen Standorten. Das nennt sich Women Power IT. Super. Da kamen wir mit den verschiedenen EntwicklerInnen oder auch einfach Frauen von dem Standort zusammen und haben über alle möglichen Themen eigentlich in der Informatik geredet. Also nicht nur, wie es ist, eine Frau zu sein in einem männerdominierten Bereich, sondern auch generell, wie die Projektarbeit läuft und nicht nur immer den Fokus darauf, dass man vielleicht die Minderheit ist. Mhm. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl, das kann ich schon sagen. Ja. Was für Maßnahmen wir vielleicht auch noch machen für die Frauenförderung bei AXO ist, dass wir seit neuestem eine Vortragsreihe haben, die nennt sich Exchange Women at AXO. Da gibt es verschiedene Themen, das findet alle paar Monate statt für weiblich gelesene Personen bei AXO. Weiterhin werden unsere Personalverantwortlichen, die nennen wir PVs, extra geschult, zum Beispiel was sie fragen dürfen, was sind irgendwie Themen, über die man sprechen kann, darf, sollte, aber auch darauf geschult, dass sie offen sind für ungerade Lebensläufe, also dass das nicht alles immer super straight laufen muss. Genau, oder dass wir verschiedene Vorträge haben. Wir haben zum Beispiel eine IT-Time, wo man verschiedene Themen vorstellen kann. Und da gab es auch Vorträge zum Beispiel zu Frauenbilder in den Medien. Also dass auch da nochmal AXO-weit darauf aufmerksam gemacht wird.
Darf ich da noch eine Zwischenfrage stellen? Weil ich habe eben kurz im Vorgespräch mitbekommen, dass eigentlich die IT ja auch von Frauen begründet wurde. Stimmt das?
Genau, also ich habe mich natürlich im Vorfeld sehr viel vorbereitet. Und habe da viel dazu gefunden, dass die IT eigentlich ein frauendominierter Beruf war in den 40er, 50er und 60er Jahren. Und dann kam quasi irgendwann der Wandel. Also bis dahin war zum Beispiel auch bei IBM, die meisten Programmiererinnen waren weiblich. Mhm. Und zum Beispiel noch eine Zahl, 1983 waren 37% aller IT-Studierenden in den USA weiblich. Dass wenn man bedenkt, dass auch nicht so viele Frauen damals studiert haben, dass einfach ein beachtlicher Unterschied ist. Vor allem im Vergleich zu heute, wo es ungefähr bei 20% liegt. Ja. Genau, man sagt, dass es so in den 80er Jahren runtergegangen ist, wo quasi das Geld in die Informatik geschossen ist, durch die Einführung des PCs. Genau, also als es massentauglicher wurde, ist quasi der Frauenanteil gesunken. Mhm. Und der Männeranteil gestiegen.
Okay, interessante Entwicklung. Ja, aber geh gerne nochmal auf das Diversity-Thema ein, was ja auch dein großes Thema dann in der Masterarbeit war. Das interessiert mich auch sehr.
Genau. Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen Standort in Kapstadt. Deswegen ist das natürlich auch total wichtig, dass wir irgendwie interkulturell arbeiten, dass wir einen Fokus darauf haben, beziehungsweise auch ein Bewusstsein dafür. Colin und ich sind auch in dem Diversity-Netzwerk. Das heißt, wir setzen uns natürlich auch dafür ein, da zu bilden und zu sensibilisieren. Wir haben verschiedene Maßnahmen, die dafür unternommen werden. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr die Charta der Vielfalt unterschrieben. Das ist eine Initiative, in der sich Unternehmen freiwillig dazu verpflichten können, Diversity zu fördern. Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben. Das heißt, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Was sind vielleicht auch die Probleme in der Vermittlung von diesen Themen? Weil es ja dann doch auch teilweise sehr spaltend sein kann und auch was AXO vielleicht in dem Bereich noch macht. Also zum Beispiel haben wir im Recruiting, machen wir extra darauf aufmerksam, dass bei uns Vielfalt gefördert wird, dass wir einen Blick darauf haben, dass wir damit auch mehr Menschen ansprechen können. Genau. Schön. Und halten verschiedene Events oder schreiben Blogbeiträge, was gerade irgendwie so los ist in der Welt.
Mhm. Jetzt sind mir in meinem Kopf hier ein paar Fragen entstanden. Ich stelle mal eine jetzt direkt erstmal an Colin, damit du eine kurze Pause hast, auch zum Durchatmen. Ich habe ja jetzt mitbekommen, dass sowohl Hanna als auch du die Masterarbeit über die AXO, mit der AXO geschrieben habt. Das ist ja auch eine ganz besondere Sache und das können wir vielleicht gerade mal aufgreifen, um über die Hochschularbeit und vielleicht auch die Stipendien, die AXO verteilt, zu sprechen. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, genau. Also für mich war das sehr schön, bei einem Unternehmen einfach meine Masterarbeit schreiben zu können, weil man eben viel praxisnäher ist und eben auch ja Unterstützung aus dem Unternehmen bekommt von Personen, die eben wirklich in der Wirtschaft auch arbeiten und eben ja die Systeme, die man entwickelt, dann auch nicht nur Forschungen sind, sondern auch wirklich eingesetzt werden. AXO ist da eben sehr offensiv, würde ich sagen, was das angeht. Also bei mir an der Hochschule Darmstadt werden auch Vorlesungen von AXO begleitet oder durchgeführt. Darüber bin ich an das Unternehmen AXO gekommen und hatte dann eben die Möglichkeit, in meiner Arbeitszeit quasi meine Masterarbeit anzufertigen.
Dann gerne, Stefan, erzähl mal, ihr vergebt auch Stipendien, richtig?
Wir vergeben Stipendien, das ist in der Tat eine ganz neue Sache bei uns. Also wir sind jetzt im zweiten Jahr, in dem wir Stipendien vergeben. Letztes Jahr und ich glaube dieses Jahr waren es jeweils 3 Personen gewesen, also 3 Studierende, die wir mit entsprechenden Leistungen fördern und denen werden entsprechend auch eine finanzielle Unterstützung geben. Die laden wir auch ein zu einigen unserer internen Firmen-Events, um ihnen auch einfach den Kontakt zu AXO schon zu geben und sie auch dort einmal vorzustellen, dass man sie kennt, dass sie auch mal die Firma kennenlernen. Aber erstmal ist es einfach eine Förderung, die wir machen und wo wir etwas geben, ohne jetzt direkt etwas zu verlangen im Umkehrschluss.
Wenn man auf eure Homepage guckt, dann findet man auch relativ schnell einen Reiter, der heißt Wissenshub. Da würde ich ganz gerne mal wissen, was verbirgt sich dahinter?
Da verbirgt sich eine ganze Menge dahinter, nämlich vor allem das, was da steht, nämlich Wissen und Know-how zu Software Engineering und Softwaretechnik. Colin hat es ja schon erwähnt, wir sind an verschiedenen Hochschulen und Universitäten unterwegs. Wir unterrichten und wir lehren da und das Ganze funktioniert jetzt neuerdings auch in einem Inverted Classroom. Das heißt, es ist nicht mehr dieses klassische Modell, ich gehe in die Vorlesung, ich höre da etwas im Frontalunterricht und dann muss ich daheim pauken, sondern die neue Methode, die wir auch dann versuchen umzusetzen an einigen dieser Hochschulen ist, wir bieten Videos an mit Inhalt, die schaut sich der oder die Studierende daheim alleine an, in Ruhe, so oft sie wollen, in dem Tempo, in der er oder sie das möchten. Und dann geht man in die Vorlesung, um zu diskutieren über das, was man gesehen hat, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Ich habe das selber noch nicht erlebt, aber ich höre, dass es eine sehr gute Technik sein soll.
Ja, ich durfte in meinem Masterstudium von dem Inverted Classroom profitieren. Und zwar eine Vorlesung, die eben durch AXO auch mitbegleitet wurde, wurde genauso umgesetzt. Und ich kann einfach nur sagen, dass es eine super gute Methode ist, um Wissen zu vermitteln, weil man im Vorfeld sich einfach Informationen aneignen kann und quasi Experte wird und dann im Nachgang mit vielen anderen Experten und dem Professor natürlich auch, der Professorin, dann zusammen ja über die Themen diskutieren kann, Wissen erweitern kann. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen.
Um deine Frage noch zu vervollständigen nach dem Wissen, das geht noch ein bisschen weiter zurück. Als wir unsere Firma gegründet haben, haben wir uns gefragt, wie können wir Wissen an unsere Mitarbeitenden vermitteln? Also die Leute kommen zu uns aus dem Studium, aus anderen Firmen. Wir haben auch eine hohe Anzahl an Quereinsteigerinnen. Und wir müssen die alle auf ein Level bringen. Und wir haben damals eine Weiterbildung entwickelt, die haben wir BEST getauft. BEST steht für beschleunigte Softwaretechnik. Also in Kanon an Kursen, an Vorträgen, wo wir alle versuchen, auf ein Niveau zu heben und ihnen alles beizubringen, was wir für wichtige Skills halten, die man braucht, um gute Software zu entwickeln. Also von Projektmanagement zu Analyse zu wirklich den technischen und architekturellen Voraussetzungen. Das haben wir lange quasi auf Papier gemacht mit Frontalvorträgen. Aber auch wir werden natürlich moderner und haben dazu jetzt ganz, ganz viele Videos gedreht und die Sachen aufgenommen. Und jetzt spanne ich ein bisschen den Bogen zu der Sinnhaftigkeit und diesen SDGs, über die wir wahrscheinlich nachher nochmal reden werden. Es gibt ein Ziel der UN, das nennt sich Bildung für alle. Und ich finde es super wichtig, dass die Sachen, die wir für uns als Wissen aufbereiten, nicht nur bei uns bleiben, sondern dass wir die auch nach außen geben. Also das kostet uns jetzt erstmal nichts. Und das hilft Leuten und deswegen haben wir einen Videokanal gegründet, der nennt sich Academy A. Den gibt es auf YouTube und da gibt es alle diese Informationen kostenlos zur Verfügung. Das heißt, wir geben das raus. Das kann auch den Zuhörer, Zuhörerinnen helfen, die vielleicht gerade Fragen zur IT haben, die mehr darüber wissen wollen, wie man Softwareprojekte macht. Das ist genau das Wissen, das wir für uns auch verwenden, das wir dann auch einfach frei rausgeben. Ich finde, das ist eine super Sache, dass wir hier auch einfach andere, vor allem Studierende, unterstützen können.
Super. Nun hast du, Stefan, ja gerade über Academy A gesprochen und Wissen für alle. Genau darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, also dass ich das total super finde, dass ihr da ja im Endeffekt so eine Wissensplattform zur Verfügung stellt, wo jeder sich informieren kann und damit nicht hinterm Busch haltet, wie man ja das vielleicht so von früher manchmal kannte, dass Leute halt nicht über ihr Wissen mit anderen gesprochen haben. Ich finde, das ist eine total schöne Entwicklung überhaupt, dass es das mittlerweile so gibt, dass das so geteilt wird. Also ganz klasse, dass ihr das auch so macht. Ich finde, in dem Zusammenhang können wir gerne mal über Mitarbeiterzufriedenheit nochmal sprechen und vielleicht auch so das Stichwort New Work. Welche Rolle spielt denn bei euch jetzt, nachdem Corona ja zum Glück überwunden ist soweit, noch das Homeoffice? Was für eine Regelung habt ihr da mit euren Mitarbeitern und was tut ihr sonst noch, damit eure Mitarbeiter glücklich sind?
Also Homeoffice spielt auf jeden Fall eine viel, viel größere Rolle nach Corona als vor Corona. Da hat sich das Arbeitsbild ziemlich stark verändert. Also ich erinnere mich an Zeiten, das war am Anfang meiner Karriere vor über 10 Jahren bei Axo, wo ich noch sehr viel gereist bin, auch das klassische Beraterleben. Man ist häufiger mal im Hotel, auch mehrere Nächte über Wochen oder Monate mal hinweg. Das ist quasi nicht mehr existent, zumindest bei uns. Also seit Corona haben sämtliche Kunden gemerkt, dass man auf Remote genauso gut arbeiten kann wie vor Ort. Natürlich ist es manchmal unabdingbar, für ein paar Meetings, für ein paar wichtige Kickoff-Termine oder ähnliches vor Ort zu kommen. Aber generell ist es einfach relativ gut möglich, entweder aus den Büros, die wir haben, oder auch von daheim zu arbeiten. Also wir hatten damals, als die Pandemie losging, schon bevor die offiziell ersten Lockdowns kamen, gesagt, wir arbeiten erstmal daheim und wir waren remote-fähig. Also wir mussten im Prinzip gar nichts umstellen, weil wir schon immer diese Option hatten, dass man auch von daheim arbeiten kann. Aber rein anekdotisch würde ich sagen, dass die Homeoffice-Rate massiv zugenommen hat, weil einfach auch viele Mitarbeitende gemerkt haben, wie bequem das ist, von daheim zu arbeiten, gerade wenn es dann noch vielleicht um Vereinigung von anderen Aktivitäten, gerade mit Kindern zum Beispiel oder mit Tieren geht. Und wir machen da auch keine Forderungen. Also solange die Zusammenarbeit stimmt, können unsere Mitarbeitenden dort arbeiten, wo sie möchten. Ob das jetzt daheim ist, ob das irgendwie im Café ist oder unterwegs im Zug. Und auch zu den Zeiten, zu denen sie möchten, solange das natürlich mit Kunden und Projekten vereinbar ist.
Super. Früher gab es ja immer den berühmt-berüchtigten Obstkorb. Den habt ihr mit Sicherheit auch. Aber was tut ihr noch, damit eure Mitarbeiter zufrieden sind? Gerne auch jemand von euch. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch die davon profitieren. Was könnt ihr dazu sagen?
Okay, dann sage ich kurz was. Eigentlich das, was du gerade schon gesagt hast, Stefan, was halt total wichtig ist, wenn man zum Beispiel auch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf redet, dass es super wichtig ist, flexible Arbeitszeiten anzubieten und auch, genau, viele Homeoffice-Möglichkeiten. Das wollte ich nur noch ergänzend dazu sagen. Und was wir aber sonst noch bieten, ist natürlich der Obstkorb, den ich ehrlich gesagt echt schätze, vor allem wenn ich zu Hause nicht gefrühstückt habe.
Wir haben eine Reihe an Corporate Benefits, die wir anbieten. Also neben der Tatsache, dass wir natürlich Hardware bereitstellen, wie ein Laptop und ein Smartphone, die natürlich auch für eigene Zwecke verwendet werden können. Wir haben eine betriebliche Altersvorsorge, wir haben Gesundheitscheckups, beispielsweise Impfungen für die Grippezeit, Augenuntersuchen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Jobräder. Also eine ganze Reihe. Wir haben auch viel im Bereich Mental Health Awareness. Also wir haben diverse Programme, wo wir Beratungen, Coachings anbieten oder Unterstützung im Bereich der Seelsorge. Wenn Mitarbeitende sich zum Beispiel nicht psychisch wohlfühlen, können sie da auch entsprechende Beratungsprogramme in Anspruch nehmen und mit jemandem reden. Wir erfahren davon nichts am Ende. Wir kriegen dann die Rechnung. Wir wissen, da wurde eine Leistung in Anspruch genommen, aber die Informationen bleiben dann vertraulich zwischen den Coaches und den Mitarbeitenden.
Mhm. Genau, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass wir natürlich auch noch ein Sommerfest haben, wo nicht nur die Mitarbeitenden zu eingeladen werden, sondern eben auch die Familien, um quasi das auch wieder zu fördern.
Genau, also zum Thema Sport, da haben wir auf jeden Fall Sportgruppen, da nehme ich auch teil. Ja, an verschiedenen Läufen nehmen wir da zum Beispiel teil und bekommen da auch vom Unternehmen dann immer ja, Kleidung gestellt oder dürfen dann auf die Aftershow-Party gehen und die Kosten für die Events selber werden natürlich auch übernommen. Das ist immer ganz angenehm und ansonsten gibt es eben auch so Sportverabredungen je nach Standort. In Darmstadt zum Beispiel gibt es ein paar LäuferInnen, die sich immer mal wieder treffen.
Also wir haben noch eine Kooperation mit einer Familie in Walterstadt, wo wir Bienenstöcke haben. Das ist ziemlich cool, weil wir dann natürlich zum einen Honig bekommen. Super. Zum anderen bieten wir aber dadurch auch Führung an für zum Beispiel die Mitarbeitenden und deren Familien. Und da gibt es dann verschiedene Tage, wo man sich quasi eintragen kann und hingehen kann und viel über Bienen und Imkerei lernen kann.
Das sind jetzt alles so, ich sag mal, Kleinigkeiten, ja, so Hygienefaktoren. Also genau wie das Gehalt am Ende, gewisse Sachen müssen stimmen. Gewisse Sachen sind mittlerweile selbstverständlich, wie der Obstkorb, also gerade in der IT. Jetzt hast du natürlich auch gefragt nach New Work und nach Mitarbeiterzufriedenheit. da machen wir auch noch einiges. Also wir haben, vielen Jahren nehmen wir an Great Place to Work teil. Das ist eine Initiative, die Mitarbeiterbefragungen macht, wo es um das Messen der Zufriedenheit von Mitarbeitenden im Unternehmen geht. Und da können unsere Mitarbeitenden in anonymisierter Form Feedback geben, was sie an unserem Unternehmen gut finden, was sie nicht gut finden, wo sie Verbesserungspotenzial sehen. Und da sind wir jetzt zum wiederholten Male prämiert worden. Dieses Jahr in der Tat auf Platz 2 der mittelständischen ITK-Unternehmen sogar, haben uns seit letztem Jahr um einen Platz verbessert. Und aus diesem Feedback, das für uns sehr wertvoll ist, haben wir sehr viele positive Veränderungen mitgenommen. Also wir haben gemerkt, wo unsere Mitarbeitenden noch Potenzial sehen in unserem Unternehmen und darauf reagiert mit diversen Arbeitsgruppen, mit Netzwerkgruppen. Daraus sind Initiativen entstanden wie die Diversitäts-AG, über die wir hier gesprochen haben. Wir haben aber zum Beispiel auch angefangen, unsere Gehaltsbandbreiten intern im Unternehmen zu veröffentlichen und transparent zu machen, dass einfach Mitarbeitende sich selbst besser einschätzen können. Wir haben einen Feedback-Prozess eingeführt für jährliche Mitarbeitergespräche, um besseres Feedback geben zu können, aber auch den gesamten Bewertungsprozess, der ja auch dann sich auf das Gehalt auswirkt, besser nachvollziehbar zu machen. Und außerdem haben wir auch eine CSR-Gruppe gegründet, die sich um Corporate Social Responsibility, also das verantwortungsbewusste Arbeiten im Unternehmen und in Bezug auf die Gesellschaft, kümmert.
Gut, in dem Zusammenhang Mitarbeiterzufriedenheit bei Axo kann ich euch ja vielleicht auch nochmal die Frage stellen. Ihr seid ja noch nicht so lange dabei, Hanna, Colin. Wie war denn das für euch? Erstens vielleicht, wie war eure Motivation, zu Axo zu kommen? Und wie waren so die ersten Arbeitstage für euch? Hattet ihr da so ein richtiges Onboarding? Wie ist das abgelaufen?
Genau, also mein erster Tag bei Axo war sehr schön tatsächlich. Also ich finde, wir haben in Köln vor allem ein sehr, sehr schönes Büro, aber auch tatsächlich in den anderen Standorten, die ich gesehen habe. Das ist im Mediapark, das ist sehr hell, das war vor allem der Unterschied zu meinen vorherigen Stellen, wo ich eher in der Forschung war und viel in Kellern gearbeitet habe. Also es ist ein sehr, sehr freundliches Büro. Wir haben eine sehr große Küche, was auch dazu einlädt, dass wir natürlich dann viel zusammen Mittag essen und man viel ins Gespräch kommt. Und ich hatte auch total viel Glück, weil ich an einem Donnerstag angefangen habe und es da ein Bier nach 4 gibt, in dem einfach alle eingeladen werden, auch Limo zu trinken, oder es gibt natürlich auch alkoholfreies Bier, und ich dadurch schnell viele Leute kennenlernen konnte. Und das war vor allem, nachdem ich viel online studiert habe, nach Corona, eine sehr willkommene Abwechslung. Schön. Das war ein sehr schöner Tag.
Ja, also das mit der Begrüßung finde ich ein witziges Thema, mag vielleicht ein ganz anderes Thema jetzt, aber ich war in München im Büro zu Besuch und bin da auch zufällig in Willkommenstag reingestolpert von einem Kollegen, und da wurde dann auf einmal um 10 Uhr gesagt, ja, jetzt gibt's Weißwurstfrühstück. Und ich so, hä, warum machen wir jetzt Weißwurstfrühstück? Und das ist halt das Begrüßungsritual in München. Und da wurde dann auch vegane Wurst natürlich und Brezeln, und das war auch ein ganz witziges Event. Genau, zu mir, ich würde beim Bewerbungsgespräch schon anfangen, was ich schon ein bisschen außergewöhnlich fand. Da wurde direkt gesagt, können wir uns duzen? Und mein jetziger PV, also Personalverantwortlicher, hat dann auch in einem Metal-T-Shirt da gesessen mit einem witzigen Hintergrund. Also es war ein Online-Gespräch. Genau, also es war einfach sehr sympathisch. Und was mich auch dazu gebracht hat, bei Axo mich zu bewerben, waren ja gerade so Nachhaltigkeitsthemen, Diversity-Themen, die mich selber auch treiben, wo ich auch weiß, okay, da macht mir die Arbeit Spaß, weil das Themen sind, die mich selber betreffen und die ich voranbringen möchte. Und genau, das waren einfach Sachen, die mir sehr wichtig waren.
Das kann ich gut verstehen. Ja, vielen Dank noch für diese Einblicke in eure persönliche Axo-Karriere bisher. Ja, also meiner Ansicht nach, was ich so mitbekommen habe, und wir haben ja jetzt auch schon noch Vorgespräche geführt, seid ihr da unglaublich weit vorne, und ich finde das ganz toll, und es wundert mich nicht, dass Leute gerne bei euch arbeiten wollen. Ihr nennt euch ja auch die Axonautinnen, und auch das finde ich, das identifiziert einen ja mit dem Unternehmen, dass man so einen eigenen Namen hat für die Mitarbeiter, und das finde ich auch total toll.
Das hat auch ein bisschen gedauert. Also ich erinnere mich, jetzt spricht der alte Hase hier wieder, als damals das Wort eingeführt wurde und ein Kollege dann angefangen hat, in den E-Mail-Verteilern liebe Axonauten zu schreiben. Am Anfang dachten wir, wie kindisch das doch ist, und haben darüber nur gelächelt. Aber das Ganze hat irgendwann Anklang gefunden, und mittlerweile nennen wir uns alle so, und wir merken, was das einfach projiziert, dieses Verbundenheitsgefühl. Wir merken, dass zum Beispiel Jobinteressierte uns anschreiben und sagen, ich möchte gerne Axonaut werden. Ja. Und ich finde, es ist einfach super, dass sich Leute direkt identifizieren mit uns und diese Sprache verwenden und einfach zeigen, sie haben Interesse und sie haben Lust. Ich habe das immer wieder beobachtet. Also gerade in der IT arbeiten wir viel in Teams. Und dieses Vergeben von Namen ist immer wieder so eine Kleinigkeit, die total trivial klingt, die aber eine hohe Verbundenheit hat. Ich habe ein aktuelles Projekt beim Kunden, da haben alle unsere Teams Hobbit-Namen. Ich war bereits in anderen Teams gewesen, eines nannte sich Bud und wir waren einfach sehr glücklich darüber, dass wir dann die Bud-Man waren. Und man kann mit so vielen Kleinigkeiten einfach den Leuten eine Freude machen und den Teamgeist fördern. Ja. Das geht oft ganz einfach.
Ja, auf jeden Fall, richtig, hast du schön gesagt. Auf eurer Homepage habe ich auch das Stichwort Community-Arbeit gefunden, das ja in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz wichtig wäre. Was verbirgt sich darunter?
Wir haben bereits über Netzwerkgruppen gesprochen, wir haben aber auch Communities. Communities sind bei uns Arbeitsgruppen von Mitarbeitenden, die Spaß an gewissen Technologien oder Themen haben, in der Regel technischer Natur, also zum Beispiel Projektmanagement oder Softwarearchitektur, die dort in diesen Arbeitsgruppen gemeinsam an Themen arbeiten, neue Themen erforschen können und Themen voranbringen können. Also wir sind natürlich immer darauf angewiesen, als IT-Unternehmen am Zahn der Zeit zu bleiben, mit Innovationen mitzuhalten, aber auch mit neuen Technologien, weil das ändert sich alles so schnell, gerade in der IT, dass wir da immer wieder dranbleiben müssen und hinterherbleiben müssen. Und wir müssen natürlich auch unser Know-how zum einen erhalten, aber auch weitergeben an andere Mitarbeitende. Und das machen wir vor allem in diesen Communities. Das heißt, als Mitarbeiter bei Axo habe ich die Möglichkeit, mir ein oder mehrere Communities zu suchen, in denen mitzuarbeiten, in Arbeitsgruppen, mir Themen anzuschauen, die mich interessieren, zum Beispiel bei dir, Colin, Green IT, und diese voranzutreiben und das Wissen, das ich dann natürlich sammle, auch weiterzugeben und auch als Experte gesehen zu werden. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir fördern unser Know-how, wir fördern unsere Expertise zu diversen Themen und Mitarbeitende machen das, worauf sie Lust haben, wofür sie brennen. Wir reden da oft von Herzblutprotagonisten, also Leute, die wirklich sagen, das ist mein Thema, da stehe ich dahinter und das mache ich gerne. Mhm. Genau, was diese Communities angeht, also wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, über Green IT, Colin, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Wir sind gerade dabei, eine Community zu gründen, die sich mit diesem Thema Green IT beschäftigt und du wirst ja aller Voraussicht nach einer der beiden Community-Leiter sein. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Genau, ja. Also Green IT ist ein Herzblutprojekt von mir, zusammen mit der Christine, die das Thema schon immer bei Axo eigentlich mitbedacht hat und immer wieder eingebracht hat, wollen wir eben diese Community gründen, die sich genau ja, damit beschäftigt, wie können wir ja, ressourceneffizient programmieren, IT-Systeme planen. Und wir haben da auch schon viele Schritte gemacht. Einerseits durch die Masterarbeit, die ich ja schon erwähnt habe. Andererseits haben wir versucht, beim Blauen Engel mit Maßstäbe zu setzen. Also der Blaue Engel kennt vielleicht jede von euch auf Papierverpackungen. Versucht jetzt auch ja, zu zertifizieren, ob IT-Systeme grün sind oder eben nicht. Und genau da haben wir versucht, mitzuwirken, uns mit einzubringen, um da eben ja, realitätsnahe Möglichkeiten zu finden, dass es auch prüfbar wird und auch umsetzbar ist in der Realität. Oder auch aufmerksam machen kann ich auf das Green Software Development Meetup in Frankfurt. Das hosten wir teilweise auch in unseren Räumlichkeiten im Büro in Frankfurt. Sind da auch selber immer wieder Speaker. Und genau, wer da Interesse hat, über Themen zu diskutieren oder auch selber mal ein Thema hat, was Green IT betrifft, kann sich da auch gerne bei uns melden. Da freuen wir uns immer über InteressentInnen.
Also man merkt schon die Begeisterung bei dir zu dem Thema. Ich war ja auch mit dir auf diesem Meetup einmal gewesen und habe gemerkt, was das für ein Innovationsthema ist. Allgemein stellen wir gerade fest, dass dieses ganze Green IT-Thema etwas ist, das völlig neu in der IT aufkommt. Also bisher hat man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht oder zumindest nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie viel Energie und wie viel Strom eigentlich Software verbraucht. Und Experten merken, dass das so nicht weitergehen kann. Also der Stromverbrauch steigt exponentiell, die IT nutzt davon einen ganzen großen Teil und an der Stelle muss reagiert werden. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, was man eigentlich genau machen muss, um das alles zu verbessern, was man ändern muss, um zum Beispiel effizienteren Code zu schreiben, bessere Software zu entwickeln. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt viel mit Messverfahren. Also überhaupt erstmal den Status quo feststellen. Was ist eigentlich das Problem? Wie viel Strom wird verbraucht? Wie viel CO2-Ausstoß? Wie viele Emissionen gibt es durch Software? Und dann kann in Zukunft auch dann vielleicht diese Zahl verbessert werden. Und an dem Punkt sind wir gerade. An dem Punkt sind auch viele andere gerade. Also an dem Punkt der Messbarkeit überhaupt. Und ich bin überzeugt, dass es ein Thema wird, das in den nächsten Jahren sehr stark zunehmen wird in der IT.
Ja, auch eine sehr, sehr tolle Idee auf jeden Fall. Als ich mit dir, liebe Hanna, im Vorfeld telefoniert habe, hast du mir auch von etwas erzählt, wo ich das Gefühl hatte, damit identifizierst du dich und das lässt dein Feuer für die Axo noch weiter brennen. Und zwar waren das die Spendenaktionen. Insbesondere hast du von den Weihnachtsspenden gesprochen. Vielleicht kannst du auch darüber ein bisschen was erzählen, weil das ist ja auch so ein Herzensprojekt von dir, hatte ich das Gefühl.
Genau, also es gibt jedes Jahr die Weihnachtsspende. Die war bis letztes Jahr standortabhängig. Also wir haben einen Prozess, wo jeder und jede im Unternehmen ein Projekt vorschlagen kann. Und dann wird abgestimmt. Und dann gibt es verschiedene Durchläufe. Und dann kann ein Projekt gewinnen. Und zum Beispiel 2022 habe ich bei Axo angefangen. Und es ging eigentlich direkt, als ich angefangen habe, wurde aufgerufen, wieder Projekte vorzuschlagen. Und ich habe die autonomen Frauenhäuser in Köln vorgeschlagen. Weil ich einfach der Meinung bin, dass das ein wahnsinnig wichtiges Projekt ist, beziehungsweise eine wahnsinnig wichtige Gruppe oder Verein, weil einfach jeden dritten Tag eine Frau mit ihrem Leben bezahlt durch unter anderem männliche Gewaltexzesse und das auch vor allem in der Pandemie einfach wahnsinnig zugenommen hat. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass auch in Köln die Mitarbeitenden das Thema als sehr wichtig empfunden haben und da unsere Weihnachtsspende in dem Jahr hinging. Und letztes Jahr haben wir das dann nicht mehr standortabhängig gemacht, sondern AXO-weit. Da haben wieder alle konnten Themen sammeln und abgestimmt werden. Und da hat der Angelmann-Verein gewonnen, sage ich mal, oder hat die Abstimmung gewonnen. Das Angelmann-Syndrom ist einfach eine sehr seltene genetische Erkrankung. Also zum Beispiel nur etwa 1 von 15 bis 20.000 Kindern erkrankt daran und es wird häufig erst später erkannt. Und da es so selten ist und da keine Pharmalobby dahinter sitzt, ist es sehr schwer, Studien und auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu zu erlangen. Und uns war es einfach wichtig, das zu fördern.
Ja, ich finde das total wichtig, weil auch das, dieses soziale Engagement und eure nachhaltigen Engagements ja eine Mitarbeiteridentifizierung mit dem Unternehmen total stärken, finde ich.
Das kommt aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige an der Stelle, das kommt intrinsisch aus dem Unternehmen und von den Mitarbeitern. Also wir sind ja doch ein relativ junges Unternehmen. Also rein demografisch haben wir viele junge Leute im Unternehmen. Und die stellen natürlich diese Sinnfragen. Also auch gerade wenn man sich jetzt ein bisschen den allgemeinen Arbeitswandel anschaut, du hast ja vorhin nur New Work angesprochen, dann merken wir, dass immer mehr junge Menschen die Frage nach dem Sinn oder die Frage nach dem Warum stellen. Also die aktuelle Gen Y, die Millennials, die sind da ganz stark da drin. Die wollen eben nicht nur einen Gehalt haben, die wollen auch andere Benefits, die wollen von überall arbeiten, die wollen von daheim arbeiten, die wollen einen Job, der sie erfüllt, die wollen einen Sinn in dem sehen, was sie tun. Und das merken wir bei uns, auch wenn jetzt nicht bei uns nur Millennials arbeiten, sondern auch ältere Kollegen und Kolleginnen, sehr stark, dass wir eine Identifikation haben und dass wir was erreichen wollen. Und deswegen kommt da viel aus dem Unternehmen selber und an Initiativen. Und wir haben das Glück, dass wir eine Geschäftsführung haben, die das Ganze auch trägt und mitträgt und das auch möchte. Und diese Vision teilen wir an der Stelle. Man muss natürlich sagen, bei all diesen positiven Punkten, auch wir sind ein Unternehmen, das wirtschaftlich handeln muss. Ja, also auch wir haben irgendwo Grenzen des Guttuns, das wir erreichen können. Auch wir müssen gucken, dass wir unsere Mitarbeitenden bezahlen, dass wir Geld mit Projekten reinkriegen. Und auch wir haben nicht nur Projekte, die die Welt besser machen, sondern auch Projekte, die einfach quasi, ja, die Miete bezahlen für unsere Mitarbeitenden. Aber in dem Rahmen, in dem wir können, versuchen wir einfach so viel wie möglich zu tun, was auch noch andere Mehrwerte bietet.
Ich habe aber gerade ein Interview von eurem Chef gelesen und da erwähnte er, dass ihr immer, wenn ihr überlegt, in neue Projekte einzusteigen, an die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen denkt. Also, dass ihr immer schaut, gibt es da Schnittpunkte, wo man sagt, okay, super, das passt auf jeden Fall deswegen. Also vielleicht in dem Rahmen kannst du auch noch mal ein bisschen auf eure Werte und eure Visionen eingehen.
Genau, also es gibt diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die unumstritten wichtig sind und auf die jedes Unternehmen so gut es geht einzahlen können sollte, zumindest meiner Meinung nach. Und wir bewerten neue Projektanfragen, die wir haben, neue vertriebliche Anfragen auf diese Ziele und schauen, können wir da etwas Gutes tun. Wir sind auch bereit, bis zu einem gewissen Grad in solche Projekte zu investieren und zu sagen, wir machen jetzt vielleicht das eine Projekt gegenüber dem anderen, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger wirtschaftlich ist, weil es entsprechend auf die Ziele einzahlt. Aber natürlich gibt es da Grenzen, wie weit wir gehen können. Ja. Wir versuchen aber, immer mehr Projekte zu machen, die auf diese SDG-Ziele einzahlen. Idealerweise steigern wir diese Zahl noch deutlich mehr, als sie jetzt ist. Und in einer idealen Welt würden wir nur noch solche Projekte machen. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig. Von daher schauen wir, dass wir so viel machen, wie geht und was gut möglich ist.
Ja, sehr schön. Colin, vielleicht kannst du mir ein bisschen was erzählen darüber, ob ihr Nachhaltigkeit auch in euren Büros umsetzt. Ist das möglich und macht ihr das?
Ja, genau. Also nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Man kann einmal Green IT oder Nachhaltigkeit durch IT machen. Das sind jetzt zum Beispiel die Projekte, die wir eben erwähnt haben, dadurch nachhaltig zu handeln. Wir können natürlich auch selber in unserem Arbeitsumfeld durch unsere Arbeit grüner werden oder nachhaltiger werden. Und da gibt es ein paar ganz witzige Projekte, die auch Mitarbeitende von uns einfach mal angestoßen haben. Zum Beispiel die Kaffeemaschine vermessen. Da ist in Darmstadt aufgefallen, nachts und tagsüber verbraucht die Kaffeemaschine einfach immer genau die gleiche Energie. Das heißt, ob wir sie benutzen oder nicht, sie braucht die gleiche Energie. Der Schluss daraus ist natürlich, nachts die Kaffeemaschine abschalten oder wenn sie nicht genutzt wird am Wochenende, hilft natürlich enorm einzusparen. Wir haben als Team, glaube ich, sind wir da sehr vom Mindset auch, denken viele nachhaltig, wie wir schon erwähnt haben. Wir haben jetzt auch die Green IT Community gegründet mit einer Kollegin zusammen. Und ohne da Werbung zu machen, haben wir auf einmal schon Mitglieder gewonnen. Also einfach, weil irgendjemand im Unternehmen gehört hat, hey, ihr habt da eine Idee gehabt, ihr wollt was gründen, kann ich da mitmachen? Also es ist einfach super schön zu sehen, wie der Mindset auch so bei KollegInnen ist.
Ja, eine Frage, die ich auch immer in meinem Podcast stelle, ist die nach der größten Herausforderung, vor der jemand steht. Was ist für euch eine Herausforderung, die ihr aktuell benennen könnt, vor der ihr so steht?
Eine Herausforderung, die wir in der Tat haben, ist Erhalt von Kultur und Wachstum. Also wir merken, wir wachsen immer weiter. Wir gehen auf die 300 Mitarbeitenden zu. Als ich damals bei AXO angefangen habe, waren wir um die 40 Mitarbeitenden. Das ist natürlich deutlich leichter, in einem kleinen Unternehmen eine Kultur zu etablieren. Also auch eine Arbeitskultur, eine Kommunikationskultur, eine Feedbackkultur, als mit 300 Mitarbeitenden. Jetzt noch hinzu mit Kolleginnen und Kolleginnen aus Kapstadt, Südafrika, die eine andere Sprache sprechen. Und da wir immer weiter wachsen wollen und auch die 500 Mitarbeitenden anzielen, merken wir, dass wir immer wieder natürlich größer werden, dass dann Kommunikationsprobleme auftreten, dass wir Strukturen neu denken müssen, uns überlegen müssen, wie skaliert eigentlich so ein Unternehmen gut? Müssen wir für gewisse Dinge neue Posten schaffen? Müssen wir Kommunikation ändern? Müssen wir mehr aufschreiben? Müssen wir neue Prozesse einführen? Und das sind ganz spannende und auch ernste Herausforderungen. Wir wollen natürlich schlank bleiben, in der Hierarchie schlank bleiben. Wir wollen direkt bleiben, wir wollen persönlich bleiben und wir wollen uns dieses sehr familiäre Arbeitsklima eigentlich erhalten. Aber das wird natürlich immer schwerer, je mehr Menschen wir dabei werden.
Ja klar, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn zum Beispiel eine Idee, wie ihr Mitarbeiter zwischen den Standorten Südafrika und den Standorten in Deutschland zum Beispiel auch austauschen könnt, dass ihr so eine Art, ja, wie früher der Schüler austauscht, dass ihr da eventuell auch die Kommunikation untereinander sucht durch Austausch von Mitarbeitern? Habt ihr da schon irgendwelche Projekte?
Man muss dazu sagen, die Mitarbeiter, die wir in Südafrika haben, das sind vollwertige Mitarbeiter. Das ist kein Outsourcing oder Near- oder Offshoring, wie wir das vielleicht aus anderen Bereichen kennen. Die haben zwar eine andere Unternehmensform, das ist aber ein rein rechtlicher Grund, aber die sind komplett involviert in unsere Prozesse. Die arbeiten mit uns zusammen in Teams. Das heißt, allein dadurch, durch diese Remote-Arbeit auch aus Südafrika, gibt es eine Verbundenheit. Und ein- bis zweimal im Jahr zu verschiedenen Veranstaltungen laden wir auch alle Kollegen und Kolleginnen aus Südafrika nach Deutschland ein für einige Tage, unternehmen mit denen etwas, zeigen denen die Städte hier und die deutsche Kultur. Und jetzt fängt es auch an, dass die ersten Mitarbeitenden auch mal nach Südafrika fliegen. Wir haben jetzt letztes Jahr ein Workation-Modell gestartet. Das ist auch noch ein Benefit, den wir jetzt neuerdings anbieten. Das heißt, wir können bis zu einem gewissen Grad in Ländern in Europa und in Südafrika arbeiten und einige nutzen das mittlerweile und machen zum Beispiel einen verlängerten Urlaub in Südafrika und arbeiten einfach mal mit Blick aufs Meer. Natürlich kommt dann auch der Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen aus Südafrika zustande.
Wie schön. Also ich muss sagen, ich kriege richtig Lust, bei der Axo zu arbeiten. Wenn ich mehr über IT wissen würde, dann würde ich sofort bei euch anheuern. Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt, wo ich jetzt auch gerade gesagt habe, dass ich ja grundsätzlich auch bei euch arbeiten würde, wenn ich nicht ein komplett anderes Berufsfeld hätte als ihr, jetzt mal zu erwähnen, wo man euch denn eigentlich findet. Es wäre schön, wenn einer von euch mal die Homepage einfach mal nennen würde, damit sie hier auch jeder hört und sagt, wo man euch überall vielleicht auch im Internet sonst noch finden kann.
Genau, also uns findet man auf der axo.de, also axo.de. Da findet man auch zu den ganzen Themen, die wir heute genannt haben, viele Informationen. Und um auch nochmal auf dein Thema zurückzukommen, dass du ja gar nicht IT-nah bist. Ich habe so viele KollegInnen, die nicht direkt ITler sind und ITlerinnen, sondern teilweise Psychologie studiert haben, teilweise aus komplett anderen Bereichen kommen. Einer war Pilot. Wir sind da sehr divers aufgestellt, auch was die Hintergründe angeht.
Ja, das ist richtig, aber jetzt spiele ich auch mal in Advocatus Diaboli an der Stelle. Natürlich haben auch diese Mitarbeitenden einen IT-Bezug und in irgendeiner Form eine Ausbildung, Weiterbildung, Studium oder Umschulung in dem Bereich gemacht, dass sie jetzt quasi hier sind. Aber oftmals ist der Weg in die IT ein spannender und nicht jeder hat zwangsläufig irgendwie Informatik studiert, um am Ende in der IT-Beratung zu landen.
Ich stelle meinen Interviewgästen auch immer die Frage nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Firma oder ihrem Projekt verbinden. Eine besonders im Kopf verankerte, herzerwärmende oder witzige Geschichte. Hat einer von euch eine Geschichte, die er mit der Axo verbindet, die er gerne mit uns teilen möchte?
Wie ich vielleicht schon oft mitbekommen habt, jetzt mein Thema ist Green IT und genau in dem Themenbereich, was so ein bisschen herzerwärmend bei mir war, ich habe in der Masterarbeit interne Systeme von uns vermessen auf Energieverbrauch, welchen Energieverbrauch im Code hat, habe das vorgestellt in einem internen Meeting und danach ist mein Chat vollgelaufen von KollegInnen, die sich eben, ja, die mir gesagt haben, ja, okay, ich habe die Statistiken gesehen und das müssen wir verbessern. An den Stellen müssen wir Veränderungen machen. Da können wir irgendwie versuchen zu komprimieren, Netzwerk-Traffic einzusparen und so weiter. Dass man einfach auch durch ja, Bewusstsein schaffen, eben Motivation schaffen kann. Das ist so ein Punkt, den ich sehr herzerwärmend fand.
Ja, schön, dann sind die also sozusagen direkt auf den Zug aufgesprungen. Super, das hört sich richtig gut an. Ich würde mal meine letzten drei Fragen stellen. Die gehen nochmal an euch alle. Machen wir nochmal eine kurze Runde, wo jeder nochmal antworten darf, bitte. Und zwar möchte ich von jedem von euch nochmal einen Punkt, den er als wichtigsten ansieht, um aus der Welt eine bessere Welt zu machen. Was denkt ihr, was muss geschehen, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn ihr euch eine Sache wünschen dürftet?
Ich glaube, der mit dem wichtigste Punkt für mich ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass wir Dinge ändern müssen und zwar auf, jetzt mal aus unserer Sicht, beiden Seiten, also auf der Seite von Unternehmen, aber auch von Kunden, für die wir Software bauen, dass man eben nicht mehr Sachen nur für 5 oder 10 Jahre denken kann, sondern dass wir langfristig denken müssen und dass wir auch als Unternehmen eine ja, globale Verantwortung tragen. Und dieses Bewusstsein zu schaffen und auch dann in unserem Fall beim Kunden zu verankern und ihn zu überzeugen, dass vielleicht die kurzfristige Lösung günstiger ist, aber die langfristige Lösung besser für alle, das ist, glaube ich, der Spagat, den wir oftmals schaffen müssen.
Ich kann Stefan da auf jeden Fall nur zustimmen. Ich würde sagen, zum einen natürlich das Bewusstsein zu schaffen, aber auch einfach globaler zu denken, also nicht nur deutschlandweit, sondern zum Beispiel auch mit dem Thema, was du eben angebracht hast mit dem Smart Farming, dass wir halt international denken?
Also auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage, sehr weite Frage vielleicht auch, die auf einen Punkt runterzubrechen, aber ja auch das über den Tellerrand schauen quasi. Also einfach nicht nur in der eigenen Bubble bleiben und da nur zu gucken, sondern einfach auch mal probieren, sich in andere reinzuversetzen und nicht nur bei sich selbst zu bleiben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sei es jetzt in dem Thema, das mich so betrifft, Green IT, sei es die Diversity, genau, also einfach, ja, nicht nur für sich zu denken, sondern ein bisschen weiter zu gucken.
Ich frage eigentlich dann auch immer noch, was ihr so persönlich tut zum Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltbewusstsein eigentlich eher und soziales Engagement. Habt ihr irgendwelche Lifehacks, die ihr den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben könnt, was ihr vielleicht im ganz Kleinen oder vielleicht auch im Größeren tut, um die Welt mit Nachhaltigkeit, im Sinne der Nachhaltigkeit oder im Sinne des sozialen Engagements zu verbessern? Was macht ihr so persönlich?
Ja, was ich ganz wichtig finde, ist einfach, dass wenn einen irgendwas stört, dass man das auch einfach angehen und anpacken kann. Also jetzt zum Beispiel in Darmstadt bin ich bei Vielbund aktiv, das ist so ein queerer Verein Und das ist einem auch ein Zusammenschluss von Menschen, die gesagt haben, hier ist für die Community nicht genug gemacht quasi. Wir versuchen einfach Aktionen zu machen. Ansonsten, ich versuche leidenschaftlich ÖPNV und Fahrrad zu nutzen und so wenig wie möglich irgendwie mit dem Auto unterwegs zu sein. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, auch wenn jetzt zum Beispiel Fliegen so ein Thema ist, wo ich immer abwägen muss. Genau, aber ja, das sind so zwei Punkte, die ich vielleicht nennen würde.
Super. Hanna, was hast du so auf Lager?
Ich überlege gerade noch. Also ich habe mich mal ehrenamtlich betätigt, wo ich Kindern Informatik beigebracht habe.
Ach super.
Aber das mache ich in Köln nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das mit reinbringen
will. Das
würde.
Kann ja wieder kommen.
Genau.
Vielleicht musst du dich hier erstmal setteln und dann irgendwann in 10 Jahren oder was, ja. Geier.
Genau, weil an sich, ich benutze natürlich auch mein Fahrrad. Aber in Köln macht es sowieso auch keinen Spaß, Auto zu fahren. Genau, sonst diese typischen nachhaltigen Dinge, die man in seinem Alltag tut, die ich jetzt nicht hervorheben muss, glaube ich. Und ansonsten möchte ich mich mehr engagieren in dem Bereich der Frauenförderung oder auch Kinderförderung der IT, gerade um Frauen, aber auch POC, also People of Color, in die IT zu bringen.
Super.
Also Lifehacks ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr hochtrabend gesagt. So die richtig krassen Tricks habe ich jetzt auch nicht parat. Ich fahre sehr gerne Bahn. Ich mag das auch einfach viel mehr als das Auto, aber finde es auch einfach wichtig, dass wir da entsprechend CO2-effizienter unterwegs sind. Ich achte auch gerne im Supermarkt darauf, was ich kaufe, dass das wenig Plastik hat, dass das biologische Produkte sind mit einer entsprechenden Herkunft. Das muss man sich natürlich auch mal leisten können, ist natürlich auch klar. Das kann sich leider nicht jeder immer leisten, diese Entscheidung. Mein Hauptfokus ist aber in der Tat darauf, im Unternehmen dieses Thema voranzutreiben und zu schauen, dass wir da im großen Stil Dinge verändern können. Natürlich kann jeder auch für sich persönlich Entscheidungen treffen und jedes kleine Stückchen hilft. Mein Fokus ist momentan vor allem darauf, dass auf Unternehmensebene durchzusetzen.
Und auch das, finde ich, ist ein Tipp oder Lifehack oder wie auch immer man es nennen möchte, weil die meisten Menschen sind ja in Unternehmen angestellt und auch da kann man was bewegen. Also das ist auch nicht schlecht.
Genau,
das
ist natürlich immer eine Frage der Unternehmenskultur. Also wir haben das Glück, dass wir ein Unternehmen haben, wo Kritik und Feedback sehr gut angenommen werden und akzeptiert werden und wo auch mal eine unbequeme Meinung kommen darf. Das heißt nicht, dass jede unbequeme Meinung sofort umgesetzt wird, aber zumindest wird sie erhört und es wird darüber geredet. Aber auch da muss man natürlich das Umfeld haben, das es erlaubt. Also wenn wir in einem Unternehmen sind, wo eine Feedback-Kultur erstmal vielleicht noch nicht etabliert ist oder man das nicht gewohnt ist, aus zum Beispiel diesem hierarchischen Denken heraus zu sagen, ich sage meinem Chef jetzt mal, dass ich das nicht gut finde und ändern möchte, dann muss man erstmal an diesen Grundpfeilern arbeiten, nämlich an der Kultur. Und dann kann man vielleicht woanders dann ansetzen.
Absolut richtig.
Ja, dazu vielleicht nochmal zu dem Beispiel von Colin vorhin mit der Kaffeemaschine, die vielleicht im Einzelnen jetzt nicht so einen großen Unterschied macht, aber wenn, genau, man es einfach größer denkt und viele Leute ihre Kaffeemaschinen nachts ausstecken würden, dass man damit natürlich auch mehr erreichen kann.
Genau. Super. Ja. Vielen Dank, ihr Lieben. Dann stelle ich meine letzte Frage. Die geht immer nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne. Lest ihr gerne? Habt ihr einen Buchtipp für mich parat? Könnt ihr da etwas mit mir und den Hörerinnen teilen? Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Okay, ja, ich habe 2 Buchempfehlungen. Zum einen vielleicht mehr was Gesellschaftskritisches. Das Buch heißt Hässlichkeit von Moshtari Hilal und geht viel um Frauen, genau, Schönheitsideale in der Gesellschaft und wie weiblich gelesene Personen in der Gesellschaft gesehen werden. Das andere heißt Alte Sorten. Das ist eher ein Roman, den ich letztens gelesen habe, wo es um verschiedene Themen geht. Aber danach hatte ich sehr, sehr viel Lust, auf einem Traktor durch die Weinberge zu fahren und in die Natur zu gehen. Deswegen, das ist eher so ein Feel-Good-Roman, würde ich sagen.
Super, sehr sympathisch. Vielen Dank, liebe Hanna. Finde ich cool.
Eine Sache, die ich empfehlen kann, ich lese nicht sehr viel, aber wenn ich lese, dann sehr ausgewählt, sind die Werke von Vera Birkenbiel, eine Frau, die ich sehr schätze, die sich sehr für gehirngerechtes Lernen eingesetzt hat und viel über Kommunikation, über das Verhalten zwischen beispielsweise Mann und Frau, aber auch wie wir Dinge wahrnehmen, spricht. Und sie nutzt viele ihrer Techniken selber in ihren Büchern. Das ist sehr spannend, diese Bücher zu lesen, weil dann immer wieder Wiederholungsboxen mit Wissen drin ist. Manche Worte sind einfach wahllos dick oder fett geschrieben, in anderen Farben oder Größe, in anderen Schriftarten. Also allein durch das Lesen dieser Bücher merkt man, wie sich gewisse Gedanken dann manifestieren, wie man sich Sachen besser merken kann. Und ich kann ihre Literatur, aber auch ihre Talks, die man auf YouTube findet, einfach sehr empfehlen.
Cool, vielen lieben Dank. Klasse. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu bedanken, dass ihr drei hierher gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure tolle Firma vorzustellen. Und ich bin sehr stolz, dass Axo jetzt meine Podcast-Folgen die zukünftigen sponsert. Ich freue mich sehr darüber und möchte dafür auch nochmal Danke sagen. Auch das ist etwas, womit ihr hoffentlich die Welt ein Stück verbessert, weil ich über Projekte spreche, die die Welt verbessern sollen. Und ja, danke, dass ihr hier wart und bis die Tage. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein durften.
Genau, auch von mir ein großes Dankeschön.
Super, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.